Ich muss euch erstmal angucken. Schön hier zu sein. Mich besonders gefreut, Angel und seine Familie zu sehen. Irgendwie, ich hatte gestern eine Begegnung mit jemand aus der Ukraine bei uns an der Haustür und der sah dir sehr ähnlich, Angel. Und ich habe mich gefreut auch über dein Gebet, weil es schon viel Finsternis. Und danke für dein Gebet auch, Freddy, dass das in keiner Gemeinde, in keinem Gottesdienst vergessen wird, dass Jesus mächtiger ist als Putin. Amen.
Amen.
Als ich jetzt den Lobpreis gehört habe und eure Gebete und so, habe ich gedacht, ein bisschen fühle ich mich wie der Paulus, als er den Kolosserbrief geschrieben hat. Der ist ja heute dran. Kolosser 2, Verse 12 bis 15. Und irgendwie dachte ich, ja, der hat sich so gefreut über die Kolosser. Der war nie in dieser Gemeinde überhaupt. Gegründet hat sie ja der Epaphras. Und er hat sich gefreut. Er hat gesagt, ihr habt eigentlich alles. Und das, was ich in der Predigtvorbereitung so durchgekaut habe, das ist eigentlich alles hier. Das ist alles hier. Ich möchte gerne eine kleine Zeitreise mit euch machen. Ich möchte auch den Text zweimal mit euch lesen, einmal in einer gewohnten Übersetzung und einmal, wie manche das ja wissen, ich übersetze immer gerne eine englische Übersetzung von Peterson ins Deutsche und das hilft mir, manche Sachen nochmal in unserem Deutsch und auch in meiner Sprache zu haben. Ich fange mal an mit dem klassischen Text, Kapitel 2, 12 bis 15, und ich lese aber, weil es mir wichtig erscheint, im Zusammenhang lese ich die Verse 6 bis 15 insgesamt. In der neuen Genfer Übersetzung gibt es da in diesem Kapitel zwei Überschriften. Die eine Überschrift ist der Kampf des Apostels um die, die ihm anvertraut sind. Und die zweite Überschrift ist, wirkliches Leben ist nur bei Jesus zu finden. Paulus schreibt also an die Kolosser, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als den Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen begegnet, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Soweit der Kolosserbrief. Jetzt würde ich euch einladen, mit mir vielleicht eure Augen zuzumachen und euch mal Kolosse vorzustellen. Ich habe irgendwie lange gedacht, Kolosse, das ist bestimmt da, wo Thessalonich auch ist. Weil irgendwie sind das ja alles so Gemeinden ganz in der Nähe, stimmt aber nicht. Kolosse ist ungefähr zwischen Izmir und Antalya für die Türkei-Reisenden unter uns. Also im Südwesten der Türkei, nicht in Griechenland. Und dieses Kolosse hat eine ganz wichtige Stellung gehabt, habe ich nachgelesen. Und zwar der Begriff Seidenstraße sagt euch ja was. Die Seidenstraße ist ja quasi von China und von Russland im Moment wieder ganz neu irgendwie als Bild entworfen. Aber in der Antike gab es eine andere Straße, die ein ganz, ganz wichtiger Handelsweg war. Und an diesem Handelsweg lag die Stadt Kolosse. Und zwar war das die Verbindungsstraße zwischen der römisch-griechischen Kultur und Kuwait, also der orientalischen Kultur. Wenn wir uns das heute vorstellen, also Rom und Athen und Konstantinopel, und dann weiter runter fehlen mir die antiken Namen, aber also so ungefähr auf der Landkarte könnt ihr euch vorstellen, Italien, Griechenland, Türkei und dann runter bis zum Persischen Golf, also Iran, Irak, Syrien, die Stadt Tarsus, die Stadt Damaskus ist uns aus der Bibel noch ein Stück bekannt. Also diese Straße, und das war keine Autobahn, verständlich, aber es war eine sehr belebte Straße. Und Kolosse gehörte damals zu den berühmtesten Städten an dieser Straße. Versetzt euch mit mir in die Situation, eine bunte Stadt, wir haben ja alle auch schon so Bibelfilme gesehen und irgendwie, man kann sich so ein bisschen vorstellen, es sind Christen dort, es ist eine große jüdische Gemeinde dort. Der Antiochus hat wohl eine große Zahl Juden aus Israel damals auch in dieses Gebiet verjagt oder vertrieben. Und es gab eine große jüdische Gemeinde, aber es gab natürlich auch die ganzen anderen Kulte. Und die Christen haben dort, das hat Paulus von Epaphras gehört, ein wunderbares Glaubensleben gehabt mit Anbetung, mit schönen Stimmen, mit guter Musik, mit Gebeten, die aus dem Herzen kamen und auch immer wieder mit der Erinnerung an die Grunddinge des Glaubens, das, was tatsächlich zählt. Begraben, auferstanden, getauft, vergeben, neu geworden, Zukunft im Himmel. Diese Backsteine sozusagen, die haben die auch miteinander geteilt. So wie ihr. Und gleichzeitig war in dieser Stadt eine Prägung durch die griechische Kultur, durch die griechisch-römische Kultur, die sich nach allem hin geöffnet hat. Und es gab damals ein Wort, einen Begriff da in dieser Zeit, Plenomena. Ich habe gestaunt, als ich darüber gelesen habe, dass es in der Antike diesen Begriff gab, Plenomena, die Fülle der Gottheit. Nur, dass die Menschen in dieser Region der Welt was anderes darunter verstanden haben. Paulus aber nutzt diesen Begriff, um was deutlich zu machen. Und zwar, Plenomena heißt die Fülle der Gottheit. Die Fülle der Gottheit haben die Griechen und die antiken Menschen so verstanden, dass aus jeder Kultur, aus jeder Religion, aus jeder Weisheit, aus jeder Philosophie ein kleines Puzzleteil mit hinzugetan wird. Und dass das Ganze die Fülle der Gottheit ist. So ein bisschen römische Philosophie, so ein bisschen griechische Philosophie, bisschen Platon, bisschen, ich kenne mich nicht genug aus, aber ihr könnt euch vorstellen, das wurde als ein Puzzle aus vielen verschiedenen Kulten, Ideologien und Gedanken gesehen, weil sie das Bild hatten, dass das, was der Geist hervorbringt des Menschen, dass das in eins zusammengenommen Gott ist, das Wesen, was alles umspannt. Aber ihr ahnt schon, dass da irgendwas nicht so ganz passt zu dem, was die Christen damals gelebt haben. Wie gesagt, Paulus war nie dort. Paulus kannte aber diese Philosophie und aus eigener Anschauung auch die gesellschaftlichen Strömungen, die es da gibt. Und in diesem klassischen Text kommt das Ganze sehr, ich sag mal so ein bisschen fundamentalistisch rüber, ja, also die Warnung vor Irrlehren und also dieses Deutsch ist uns ja bekannt und manchmal kratzt es uns so ein bisschen, wie so ein kratziger Wollpullover, dass man sagt, okay, ja, also die bösen Menschen und die bösen Zauberer und aber in unserer Welt ist das doch gar nicht so. Die Kollegin, die sich Karten legen lässt oder die Nachbarn, die das Horoskop lesen oder das sind ja keine bösen Menschen an sich. Und dann sträubt sich in uns was. Aber Paulus hat in diesem Brief die ausführlichste Beschreibung von Christus, die ausführlichste Beschreibung im Vergleich mit all seinen Briefen, dass er ihn beschreibt und dass er auch beschreibt, lasst euch nicht verwirren, die einzige Fülle der gesamten Gottheit ist in Christus. Und diesen Text, den ich vorhin in der klassischen Übersetzung gelesen habe, den möchte ich euch jetzt nochmal nach Petersen vorlesen. Mein Rat für euch ist einfach und direkt. Macht einfach weiter mit dem, was euch gegeben wurde. Ihr habt Jesus, den Meister, empfangen. Nun lebt auch mit ihm. Ihr seid tief verwurzelt in ihm. Ihr seid gut auf ihm aufgebaut. Ihr kennt euch mit dem Glauben aus. Also lebt jetzt auch, was euch gelehrt wurde. Und lasst euer Leben übersprudeln in Danksagung. Gebt Acht auf die Leute, die euch mit großen Worten verwirren wollen und mit intellektuellen Zweideutigkeiten ablenken. Sie ziehen euch in endlose Diskussionen, die zu nichts führen. Sie verteilen ihre Ideen mit leeren Traditionen von Menschen oder mit leerem Ersatz für echtes geistliches Wesen. Das ist aber nicht der Weg von Christus. Alles, was in Gott ist, was Gott ist, wird sichtbar in ihm, so dass ihr ihn deutlich hören und sehen könnt. Dafür braucht ihr kein Mikroskop, kein Teleskop und kein Horoskop. Um die Fülle von Christus zu erkennen und wie leer das Universum ohne ihn wäre. Wenn ihr zu ihm kommt, kommt die ganze Fülle zusammen für euch. Seine Kraft überragt alles. In seine Fülle zu treten, ist nichts, was ihr herausfinden oder erreichen könnt. Es ist keine Frage von Beschnittensein oder von Gesetze einhalten. Nein. Ihr seid schon drin. Eingeweihte, nicht durch einen Initiationsritus, vielmehr durch das, was Christus für euch durchgemacht hat. Die Zerstörung der Macht der Sünde. Wenn es ein Initiationsritual ist, hinter dem ihr her seid, ihr seid schon durch. Durch die Unterwerfung unter die Taufe. Untertauchen war eine Beerdigung eures alten Lebens. Das Auftauchen einer Auferstehung. Gott tut das mit euch, wie er es mit Christus getan hat. Als ihr in eurem alten sündentoten Leben feststecktet und wart ihr nicht fähig, auf Gott zu reagieren. Gott hat euch zum Leben erweckt. Zusammen mit Jesus. Denkt daran. Alle Schuld ist vergeben. Die Schiefertafel ist leergewischt, der Haftbefehl aufgehoben und an das Kreuz genagelt. Alle geistlichen Tyrannen des Universums hat er am Kreuz ihre Scheinautorität weggenommen und sie nackt durch die Straßen marschieren lassen. Das ist der Text nochmal in anderer Übersetzung und für mich hat der ganz tief mein Herz berührt. Und da kommen für mich zwei Worte zum Ausdruck oder zwei Worte scheinen für mich auf. Auf der einen Seite die Fülle und auf der anderen Seite die Zerstreuung. Und die zwei Worte, die möchte ich euch mit zum Nachdenken in die neue Woche geben. Die Fülle. Ja, in Christus ist die Fülle. Wenn ihr zu ihm kommt, kommt diese Fülle auch für euch zusammen. Es gibt drei Verse in diesem Kapitel, die sind in meiner Lutherbibel rot angestrichen. Und das ist, ich muss gerade nochmal gucken, weil ich die Lutherbibel nicht dabei habe, das ist 3, 9 und 14. Und die drei Verse will ich euch einfach nochmal lesen. Der Vers 3 heißt, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und der Vers 9, dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt und ihr habt an dieser Fülle teil. Also die Fülle der Gottheit ist Jesus, nichts anderes, nichts dazu und nichts davon. Und der Vers 14, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Durchgerissen, Schiefertafel abgewischt. Und ich glaube, was Paulus sagen wollte, ist, ihr macht's gut. Ihr macht's gut. Ihr habt euch unter die Taufe geordnet. Ihr habt erkannt, dass Jesus die Fülle ist. Ihr habt Ostern gefeiert. Ihr habt all die Dinge in euer Leben gelassen. Und statt der Überschrift Warnung vor Irrlehren nehme ich das Wort Zerstreuung. Zerstreuung ist nichts Gefährliches am Anfang. Zerstreuung ist ein ganz einfaches Wort. Zerstreuung ist das, den Fernseher anlassen, bis, obwohl einen gar nichts interessiert. Zerstreuung ist, anderen Dingen nachzugehen, sonntags morgens. Das kann total richtig sein an einem Sonntag, wo das so dran ist. Aber Zerstreuung, die dazu führt, dass wir zerstreut sind, dass die Grundlage unseres Glaubens und die Dinge, die wir einfach in guter Ordnung haben, zerstreut sind. Ihr kennt alle das in Filmen, wenn einem so eine Mappe runterfällt und die ganzen Zettel durcheinander purzeln. Jeder von euch kennt seine Situation im Leben, was ihn gut zerstreut und was ihn schlecht zerstreut. Und die zwei Sachen, die will ich euch so als zwei schöne Steine in der Hand mitgeben zum drüber nachdenken. Mich befasst das Thema gerade sehr. Was ist Fülle in meinem Leben? Wo ist die Fülle? Ist die Fülle abhängig davon, ob es mir gut geht? Ist die Fülle abhängig davon, ob all die Dinge so laufen, wie ich es mir gewünscht habe? Nein, das ist es nicht. Die Fülle ist an Jesus bleiben. Und die Tiefe in der Erfahrung mit dem Wort lesen und mit dem in die Gemeinde gehen, ihr kennt die Grunddinge in eurem christlichen Leben. Verlasst nicht die Gemeinschaft, verlasst nicht das Wort zu lesen, singt Lobpreislieder, ermutigt euch gegenseitig. Das ist, was Paulus immer wieder sagt. Und gebt Acht auf das, was euch zerstreut. Dinge, die euch ablenken, Dinge, die manchmal auch Stimmen sind in unserem Kopf, sollte Jesus wirklich auferstanden sein. Ganz normale menschliche Gedanken, aber die Fülle und die Erkenntnis und der rote Faden und der Anfang im Knäuel ist immer wieder hier. Hier. in eurer Gemeinde, in eurem Hauskreis, wo ihr immer wieder auf die Spur kommt und das, was die Kolosser damals sicherlich gelernt haben durch Epaphras und auch durch diesen Brief, der ja eine Wahnsinnsstrecke überwinden musste, bis der endlich da war. Das war ja keine E-Mail, das war ja wirklich was, worauf die sich Monate gefreut haben. Da wird was kommen. Und er lobt sie und er spricht ihnen zu, ihr macht alles richtig. Und ich warne euch, lasst euch nicht verwirren von der Welt um euch rum. Und vielleicht ist es für dich die Sorge um diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Was wird werden mit der Welt? Vielleicht ist es die Sorge um ganz bestimmte Menschen auch, die ihr kennt, die dort leben. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht eure Arbeitsstelle oder vielleicht eine Beziehung, die gestört ist und die ihr gerade nicht mit Hauruck wieder gut machen könnt. Die Fülle, aus der ihr nehmen könnt, ist Christus. Lasst euch nicht zerstreuen. Lasst euch in der Stille von Jesus ausrichten und lasst euch, ihr habt das alle in Physik gemacht, wahrscheinlich Eisenspänchen und der Magnet darunter und dann laufen die alle wieder in die richtige Richtung. Ihr habt jeder euer eigenes Bild in eurem Herzen für wieder zurechtkommen. Lasst euch nicht zerstreuen. In seine Fülle zu treten, ist nichts, was ihr herausfinden oder erreichen könnt. Es ist keine Frage von beschnitten sein oder Regeln einhalten. Ihr seid schon drin. Eingeweihte. Nicht durch einen Ritus, vielmehr für das, was Christus durchgemacht hat. Die Zerstörung der Macht der Sünde. Seid gesegnet. Amen.